Okay, es ist Sonntag. Wieder eine Predigt, das bringt doch alles nichts. Ich frage mich, ob die Leute überhaupt zuhören oder halbwegs behalten, was ich hier sage. Heute fühle ich mich irgendwie schwach. Komm jetzt, Konsti, reiß dich zusammen. Jesus ist gut. Es geht wieder los. Lachen nicht vergessen, lächle, vertraue auf den Herrn, Konsti, und versemmel es jetzt bloß nicht.
Ja, genau. Da habe ich euch mal ein paar Gedankenprozesse mit hineingenommen, was einem so durch den Kopf geht vor so einer Predigt, wenn ich hier vorne stehe und der Opener läuft für die Predigtserie. Von daher ganz herzlich willkommen erstmal zur Ecclesia Church. Schön, dass du im Gottesdienst bist. Wir feiern ja Gottesdienst hier in Nürnberg, aber auch genauso in Ansbach, in Erlangen. Ist richtig gut, was Gott dort tut und auch hier tut und viele Leute, die online mit dabei sind. Wie wäre es, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben? Uns gegenseitig begrüßen. Hey, es ist total cool, dass wir heute eine neue Predigtserie starten. Ich freue mich da total drüber in diesem Mai. Wir werden die nächsten 4 Wochen auch über Gedankenkämpfe reden, weil diese Kämpfe real sind. Sie sind da, ganz vieles beginnt dort zwischen unseren Ohren. Und Gott ist es nicht egal, was wir denken. Nur weil wir es irgendwie nicht oft verbalisieren, ja, oder alles gleich in die Tat umsetzen, heißt es nicht, dass es Gott egal ist oder er nicht darum weiß, sondern seine Gedanken, die Bibel sagt, sind uns bekannt von Ferne. Und er möchte uns in unserem Denken erneuern. Und er möchte, dass der Kampf der Gedanken, den wir alle haben, ja, egal in welcher Situation, wir alle haben mit Gedanken zu kämpfen, destruktiven, toxischen Gedanken. Aber Jesus möchte, dass wir diesen Kampf gewinnen. Glaubst du das? Schau mal deinen Nachbarn an, sag mal, auch du sollst diesen Kampf gewinnen. Ja, du musst das gerade mal hören. Auch du sollst diesen Kampf gewinnen. Und ich habe so dieser Predigt den Titel gegeben, den Kampf in den Gedanken gewinnen. Und da soll es drum gehen, auch wenn du deine Bible-App hast, die auf Veranstaltung gehst in Nürnberg, da findest du auch immer die Predigtmitschrift. Und heute möchte ich mit uns durch ein paar Bibelstellen gehen zu dem Thema Gedankenkämpfe. Und ich starte mal mit 2. Korinther 10, Vers 3. Und wenn du eine Bibel dabei hast, hol sie gerne raus. Lass uns zusammen Gottes Wort lesen. Und wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Halleluja. Vers 3. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Ja, weil wir sind ja in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Vers 4. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude. Ja, und da kommt auch so dieser Predigttitel her, diese Serie her, wirklich diese Gedankenkämpfe. Weil in diesen Gedankenkämpfen geht es darum, Gedankengebäude, Festungen in unserem Denken, toxische, destruktive, unbiblische, ungöttliche Gedankengebäude zu zerstören. Vers 5, mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott immer mehr zu erkennen. Und mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Und da wollen wir heute drüber reden, wie wir das tun können. Wie können wir das leben, was Paulus hier schreibt in 2. Korinther 10, 3 bis 5. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke für die Zeit. Danke für dein Wort. Danke Jesus, dass wir glauben dürfen, dass diese Predigt Glauben bewirkt, Herzen verändert, uns stark macht, uns wirklich auch langfristig verändert, damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, die Bibel hat sehr viel zu sagen zum Thema Gedanken. Nicht nur Paulus schreibt drüber, auch Jesus redet drüber, auch im Alten Testament. Immer wieder lesen wir über die Wichtigkeit unserer Gedanken. Salomo, der weiseste Mann neben Jesus, der jemals lebte, sagt in Sprüche 23, Vers 7, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so wird er. Das ist eine steile Aussage, oder? Das bedeutet, meine Gedanken, letztendlich geben sie die Richtung vor, wie mein Leben verlaufen wird. Das bedeutet, meine Gedanken, ein Gedanke ist wie eine Saat. Und wenn ich immer wieder sähe, einen gewissen Gedanken sähe, dann werde ich irgendwann diesen Gedanken auch ernten. Also wenn du sähst, zum Beispiel den Gedanken, das werde ich nie schaffen, ich habe überhaupt nicht die Fähigkeit, das zu tun und ich werde es nicht hinkriegen. Wenn du das immer wieder sähst, den Gedanken von Niederlage, von ich schaffe es nicht, ich werde es nicht packen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du es nicht schaffst, nicht packst und keine Lösung findest. Wenn du da hingegen sähst und sagst, es ist nicht alles einfach im Leben, meine Umstände sind nicht leicht, aber Jesus, danke, durch dich bin ich ein Überwinder und durch deine Kraft werde ich es schaffen, dann wirst du sehen, wie du mit Gottes Kraft, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr viel größer, dass du es wirklich schaffen wirst. Wenn du immer denkst, ich bin ein Opfer meiner Umstände, ich werde da auch nicht rauskommen, dann musst du dich nicht wundern, wenn diese Opfergedanken letztendlich auch dich zu einem Opfer werden lassen. Weil deine Gedanken sind wirklich wie Saat, die du aussäst. Und mit der Zeit wirst du ihre Frucht ernten. Und deswegen ist immer die Frage, was säst du in deinem Leben? Welche Gedanken säst du auf den Garten deiner Seele? Deine Seele ist wie ein Garten, den du bestellst. Und da können Bäume wachsen, die Frucht bringen und stark sind. Und da kann auch ganz viel Unkraut wachsen. Ganz viel Unfriede, ganz viel Bitterkeit, ganz viel Unreinheit, ganz viel Unzufriedenheit, ganz viel Undankbarkeit, ganz viele toxische Dinge können dort entstehen, aber die entstehen dort, und das ist wichtig, weil du sie dort wachsen lässt. Wir können nicht alles kontrollieren, was uns passiert, aber wir können sehr wohl kontrollieren, was wir damit machen und was wir davon auch in unserer Seele zulassen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht kompliziert. Es gibt ganz viele Dinge, die liegen nicht in deinem Einflussbereich. Also ich kann mir die Nachrichten anschauen und ich kann mich fragen, oh, alles geht unter auf dieser Welt. Ja, überall ist krass, was abgeht, Kriege, Korruption. Du fragst dich, hey, wo bin ich hier gelandet? Ja, was geht ab? Alles geht unter. Und dann kannst du die Schlussfolgerung für dich ziehen. Ja, wenn die Welt untergeht, gehe ich gleich mit ihr zusammen unter. Ja, oh, was für eine Welt lebe ich? Das macht alles keinen Sinn mehr. Aber alles, was in der Tagesschau gezeigt wird oder in irgendeinem anderen Nachrichtenportal, in den allermeisten Fällen, ich sag mal 99,9%, fast 100% davon kannst du nicht beeinflussen. Es liegt außerhalb deines Einflusses. Da werden Entscheidungen getroffen, Dinge getan. Aber was du beeinflussen kannst, ist, was das mit dir tut. Wie du darauf reagierst, was du damit machst. Und ich möchte mal eine Zeit mir jetzt auch ganz kurz nehmen mit euch zusammen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, über was denkst du eigentlich so den ganzen Tag nach? Mein Vater, der war früher Prokurist von so einer Holzhandelsfirma, und die hatten dann immer so Inventur, und da durfte ich dann immer kommen und so die Lagerbestände nachzählen und ein bisschen Geld verdienen. Ja, wer von euch hat das auch schon mal gemacht, so Inventur mitgezählt? Ja, das ist immer so eine Arbeit, ey, Herr Jesus. Am Ende hast du irgendwie festgestellt, ach, irgendwie 1000 Sachen fehlen, wo sind die alle hin, ja? Aber weißt du, wir müssen manchmal wie so eine Inventur machen, auch mit unseren Gedanken. Und mal gucken, ja, warte mal, über was denke ich eigentlich so den ganzen Tag nach? Das machen wir ganz oft unbewusst. Aber ich glaube, wenn wir uns direkt darauf einlassen und sagen, ey, warte mal, was bewege ich eigentlich konsti da in meinem Hirn den ganzen Tag? Dann glaube ich, kommen wir manchen Feinden und manchen Lügen überhaupt erst auf die Schliche. Ich habe mal hier was mitgebracht. Das sind so drei, wie so, ja, einfach so, wie so eine Skala von 1 bis 10, wo ich dich mal so fragen möchte, so von 1 bis 10 jeweils, wo würdest du dich da selber drin einordnen? Ja, bist du besorgt? Oder bist du voller Frieden? Wenn du so über deine Gedanken nachdenkst, den ganzen Tag über, würdest du eher sagen, ja, du bist eher so ängstlich, die Nachrichten kommen, du hörst Sachen, du kriegst Dinge herangetragen aus deinem Umfeld, Nachbarschaft, von deinem Ehepartner, von deinen Kindern, auf der Arbeit, überall, wo du bist, Uni, Schule. Und die Dinge machen die sich, besorgen die dich eher, machen die dich ängstlich? Oder würdest du eher sagen, Herr, da kommen auch so Sachen, ja, das bewegt mich auch, aber ich merke auch ganz schnell, wie die Sorge abgegeben wird an Jesus und wie sein Friede mich erfüllt. Ich habe eher Gedanken des Friedens als der Sorge und der Angst. Wo würdest du dich da selber einordnen? Das andere ist negativ und positiv. Sind die Gedanken, die du hast, eher negative Gedanken oder eher positive Gedanken? Erwartest du eher das Schlimmste oder glaubst du eher das Beste? Das ist zentral in jeder Beziehung übrigens. Wenn dein Ehepartner, wenn ihr, keine Ahnung, ja, ihr ausmacht, hey, wir treffen uns um 15 Uhr und dein Ehepartner ist um 15 Uhr nicht da, sondern kommt erst um 15.28 Uhr, aber es ist 15 Uhr, er ist nicht da, was denkst du? Glaubst du das Beste oder erwartest du das Schlimmste? Denkst du, ah, der Vollpfosten, der ist immer zu spät, seine Eltern sind schon nicht pünktlich und der weiß, oh, wen habe ich hier nur geheiratet, ja? Herr Jesus, ja, und dein Ehemann, der zieht immer seine Klamotten aus, die Unterhose, ja, der liegt immer an der gleichen Stelle, ja. Die Klamotten liegen wild in der Wohnung rum, ja, und du fragst dich so, Herr Jesus Christus, wie haben die Eltern, haben die den überhaupt erzogen? Und du denkst so immer eigentlich das Schlechteste. Oder passieren Sachen und du denkst dir so, naja, eigentlich hat er sich schon gebessert, also er ist noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte, aber ich erkenne Fortschritt. Ich bin dankbar für Fortschritt. Sie ist jetzt noch nicht da um 15.28 Uhr, aber sie hat bestimmt einen guten Grund, warum sie noch nicht da ist. Sie ist eine Tolle. Ach, bestimmt hat sie einen richtig guten Grund. Noch nicht, aber es ist entscheidend. Glaube ich das Beste oder warte ich das Schlimmste? Und das kannst du in jeder Beziehung, in jeder Lebenslage durchziehen und dich fragen, wo tendierst du hin? Ins Negative oder ins Positive? Und das Dritte ist, bist du weltlich oder geistlich gesinnt? Merkst du, dass ganz viel von deinen Gedanken, die du so bewegst, sehr materialistisch sind? Geht es dir ganz viel darum, Dinge zu haben, dich mit anderen zu vergleichen, zu überlegen, hey, wie kann ich wirklich andere überholen? Ja, wie kann ich in dieser Gesellschaft groß rauskommen? Wie kann ich im Vergleich zu anderen besser dastehen? Wie kann ich meinen Selbstwert aufpolieren, mein Image aufpolieren, mein Instagram-Profil aufpolieren, mehr Follower bekommen, cooler sein, besser ankommen bei anderen? Du kannst sehr weltlich gesinnt sein. Oder würdest du sagen, nee, ich bin auch, hey, die Bibel sagt, ich soll dem Frieden nachjagen. Ich soll mich nicht vergleichen. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte dankbar sein. Ich möchte geben und nicht nehmen. Und ich habe erkannt, hey, unterm Strich, es geht nicht um mich, sondern um Jesus. Und da, ich glaube, boah, wir alle, ja, ich habe so selber nachgedacht. Ich habe so gedacht, hey, Konsti, bist du dankbar für den Weg, den deine Gedanken so den ganzen Tag einschlagen? Und ich muss dir sagen, manchmal. Wenn ich so über mein Denken nachdenke, denke ich manchmal, Herr Jesus. Und ich habe so Zeiten, da zweifle ich. Ich habe manchmal so Zeiten von Misstrauen gegenüber Gott, wo ich so frage, okay Gott, dafür bete ich jetzt schon eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und anscheinend machst du nichts. Alle anderen machen auch nichts, also nehme ich die Sache selber in die Hand. Und letztendlich ist ja auch jede Sorge und jede Angst irgendwo eine Misstrauenserklärung an Gott, an seine Güte und an seine Versorgung. Und ich merke immer wieder so Misstrauen gegenüber Gott, auch so Unzufriedenheit im Leben, Vergleichen, wo ich so denke, hey, warum kriegt der das hin und ich krieg das nicht hin? Konsti, jetzt bist du schon 40, also die Sache, langsam müsstest du das schon gebacken bekommen. Und ich denke mir so, oh, wie Jesus, so viel Vergleich, so viel Unzufriedenheit, ich bin ganz oft auch einfach undankbar, lass mich entmutigen. Und da gibt es so viele Gedanken in mir, wo ich nur noch sagen kann, Heiliger Geist, hier bin ich, hier sind meine Gedanken, bitte erneuere sie. Gedanken von Zweifel, von Misstrauen gegenüber Gott, Gedanken von Vergleichen, Gedanken von Undankbarkeit, bitte Herr, erneuere mein Denken. Hey, weißt du, und mein Herz für diese Predigtserie ist, dass wir uns selber die Hände auflegen, du dir selber deine Hände auflegst, du anfängst selber deiner Seele zu befehlen und zu sagen, hey Seele, hör auf damit, komm und preise den Herrn. Herr Jesus, danke, in diesen nächsten Wochen, du wirst neurologische Verbindungen in meinem Hirn, du wirst mich neu wiren, du wirst mich neu zusammen, einfach Gedanken, Verknüpfungen, ja, gewisse Reize, die da sind und ich reagiere auf gewisse Reize, du wirst sie umpolen, du wirst mein Denken erneuern, du wirst ganz neue Dinge tun in meinem Leben, weil ich werde diesen Kampf der Gedanken gewinnen und ich werde nicht länger ein Opfer sein meiner Lügen, Opfer sein von Dingen, die ich schon immer geglaubt habe, aber die überhaupt nicht dem Wort Gottes entsprechen. Und Heiliger Geist, du wirst mir helfen. Du wirst mich neu machen. Du wirst mich verändern. Und das werden wir in den nächsten Wochen angehen, tackeln, niederreißen und unser Denken erneuern lassen in Jesu Namen. Mein ganzes Leben kann sich verändern, wenn sich mein Denken verändert. Glaubst du das? Wie ein Mensch denkt, so wird er. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Da könntest du schon eine ganze Serie drüber halten. Wir orientieren uns nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Und er sagt, was sollen wir stattdessen tun? Wie können wir das verändern? Ja, dort, wo wir eben ängstlich sind, wo wir weltlich sind, wo wir negativ sind, wo wir da richtig, richtig scoren, ja, und sagen, hey, da bin ich eher so zwischen 0 und 4, ja, hey, 0 und 5 oder keine Ahnung, ja, wie komme ich da raus? Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Es ist anscheinend etwas, was Gott tut. Gott tut es in uns. Neue Denkweise. Nun, ich bin ja in Berlin geboren worden. 1983, ein herrlicher Sommertag. Berlin-Neukölln, come on. Und ein Berliner am Start eigentlich hier? Ja. Ah ja, come on. Halleluja. Schwester? Wir Berliner sind ja die Erfinder der Freundlichkeit. Und ich sag dir, ich könnte da ganz viel zu sagen. Ich bin auch geboren worden als auch Frühchen. Ich hatte ein Loch in der Herzscheidewand. Gott hat schon direkt 2 Wochen später, meine Mutter hat einen Traum gehabt. Übernatürlich ist das Loch in der Herzscheidewand geschlossen worden. Meine Mutter hat mich mit nach Hause genommen, als ich 2, 3 Jahre alt war. Meine Verwandten haben mich gefragt, Konzi, warum hat Jesus eigentlich das Loch verschlossen in deinem Herzen? Weißt du wieso? Habe ich immer gesagt, ja, damit er nicht rausfällt. Und für mich war das ganz klar. Aber weißt du, wenn du geboren wirst und Jesus redet da mit Nikodemus drüber in Johannes 3, Jesus sagt, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Also ich bin geboren worden in Berlin, steht auf meinem deutschen Pass, Wohnort, hier Geburtsort Berlin, ja alles schön. Aber es gibt eine andere Geburt, die ich erlebt habe, die ist viel, viel wichtiger, weil die ist ewig. die ist von höherer Signifikanz als meine irdische Geburt. Das ist meine himmlische Geburt. Und Jesus redet mit Nikodemus und sagt, du musst von neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, wie soll das funktionieren? Soll ich zurückkrabbeln in den Bauch meiner Mutter? Und Jesus sagt, nein, 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 Nikodemus. Du musst glauben. Also Johannes 3, das Gespräch mit Nikodemus. Ne? Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle auswendig. Findet statt im Kontext, Jesus redet mit Nikodemus. Hey, du musst glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Und du wirst von neuem geboren werden. Und das ist jetzt wichtig, weil mit meiner irdischen Geburt kamen irdische Rechte. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin unter einer Gesetzmäßigkeit, unter einer Regierung. Es gibt ein Gesetzbuch. Ich halte mich besser daran. Wenn ich mich nicht daran halte, kriege ich Probleme. Und das sind alles Dinge, die sind irdisch auf dieser Erde. Nun, im Reich Gottes ist es genauso. Die Bibel sagt, und wir haben es gerade zusammen gesungen, wir sind versetzt worden in sein Reich. Das bedeutet, als du von neuem geboren wurdest, wurdest du in ein Reich versetzt. Die Bibel nennt es das Königreich Gottes. In diesem Königreich gibt es einen König, der heißt Jesus. Und in diesem Königreich regiert er, und zwar ewiglich. Es ist ein Reich. Es ist keine Demokratie, es ist eine Monarchie. Es ist ein König, der regiert, sein Name ist Jesus Christus, und du bist ein Kind des Königs. Du bist ein Königskind. Und Jesus Christus, weil du Teil seines Reiches bist, hat er gesagt, ich kümmere mich um dich, ich versorge dich, ich gebe dir alles, was du brauchst. In meiner göttlichen Kraft hast du alles bekommen, was du fürs Leben brauchst. Alles. Du musst dich nicht mehr selber sorgen. Die Bibel sagt, hey, was sorgt ihr euch? Schaut euch die Lilien auf dem Feld an, ich kleide sie, versorge ich nicht auch die Spatzen? Macht dir doch keine Sorgen. Jesus versorgt dich. Und es ist, verstehst du, das ist ein anderes Reich mit anderen Gesetzmäßigkeiten. Und wir sind quasi auf dieser Erde, aber das Reich Gottes ist es in uns und um uns herum. Es ist wie eine Glocke über uns. Aber wir müssen es lernen, auf dieser Welt zu leben mit einem himmlischen Denken. Und wenn wir ein Reich Gottes Denken haben, wenn wir unser Denken erneuern lassen, die Bibel geht sogar so weit und sagt, ihr habt Christi Sinn, dann leben wir mit Christi Sinn auf dieser Welt. Und weil wir Christi Sinn haben, verändert Christus uns. Sein Denken bedeutet unser Denken. Wie Jesus die Dinge sieht, seine Sichtweise ist unsere Sichtweise. Und Jesus möchte dich damit hineinnehmen. Ich nenne euch nur so ein paar Sachen. In diesem Reich, in diesem Königreich, hast du einen Vater, das ist der beste Vater, den es gibt. Es ist dein himmlischer Vater. Und dieser Vater ist nur gut. Er ist immer gut. Und alles in deinem Leben soll dir zum Besten dienen. Das sagt die Bibel. Dieser gute Vater möchte, dass alles in deinem Leben dir früher oder später zum Besten dient. Kannst du das glauben? In diesem Reich gibt es immer Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine hoffnungslosen Umstände oder Situationen. Es gibt keine hoffnungslosen Menschen. Es gibt nur Hoffnung. Der Feind möchte dir die Hoffnung rauben. Aber Jesus in seinem Reich schenkt dir hoffnungsvolle Gedanken. Hey, als Jesus gestorben ist, da waren die Jünger deprimiert, hoffnungslos. Sie dachten, hey, unser Retter, unser Messias, der ist gestorben. Was geht ab? Aber Jesus ist ja nach 3 Tagen wieder auferstanden. Aber da hat ja keiner, ist ja keiner hin und hat Jesus die Hände aufgelegt. Sondern der Geist Gottes kam und erfüllte Jesus und riss ihn aus dem Tod und weckte ihn zum Leben. Und der gleiche Geist, der das mit Jesus tat, lebt in dir. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, im Geist zergehen lassen. Der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und deswegen gibt es immer Hoffnung. Halleluja, Konzi, danke. Danke, Herr. Ich denke jetzt schon wieder, Herr, verstehen die, Herr, sind die überhaupt dabei, Herr? Ja? Ich glaube einfach, dass ihr dabei seid, aber es ist so powerful und es gibt auch immer eine göttliche Lösung in deinem Leben. Für jedes Problem, was es hast, gibt es immer eine göttliche Lösung. Warum? Weil es ist das Reich Gottes. Da ist alles möglich. Warum? Bei den Glaubenden ist alles möglich. Die Frage ist nur, wie gewinne ich diesen Kampf der Gedanken? Und da gebe ich euch mal schnell zwei Punkte. Mein erster Punkt lautet, du musst die Lügen identifizieren. Also ich kann ja nur gegen einen Feind gewinnen, wenn ich weiß, wie er ausschaut. Und es gibt so Lügen, die können wir glauben. Vielleicht hast du so die Lüge in deinem Kopf, weiß ich nicht, so in deiner Identität. Ja, du bist nicht liebenswürdig. Vielleicht denkst du, hey, ich bin nicht vertrauenswürdig, nicht liebenswürdig, nicht der Annahme wert. Sehr schambehaftet. Vielleicht denkst du, bist du nichts zu gebrauchen. Ich denkst du, ich bin unwürdig. Vielleicht denkst du, hey, ich werde in meinem Leben niemals mit Geld umgehen können. Meine Eltern konnten es nicht. Ich werde es auch nie können. Und da sind so viele vielleicht so Lügen in deinem Leben. Die Frage ist nur, bei jeder Lüge, welche Wahrheit kannst du dieser Lüge entgegenhalten? In Indien, da gibt es ja so, da sind ja Elefanten so heilig. Vielleicht hast du es mal gesehen, die werden ja da teilweise zu Hause gehalten oder in irgendwelchen Tempeln gehalten, da gibt es immer diese Elefanten. Und es ist interessant, die Elefanten, das sind ja so powervolle, kraftvolle Tiere und wenn die dort geboren werden, dann nehmen diese Leute sie sofort und legen sie in Ketten. Also da werden die, diese Füße, die werden direkt in Ketten gelegt und wenn der junge Elefant versucht wegzulaufen, dann merkt er ganz schnell, das geht nicht. Und er merkt, umso doller er an der Kette zieht, umso tiefer frisst sich diese Kette hinein in seinen Fuß. Und mit der Zeit merkt er, das ist sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Sobald ich versuche, in eine andere Richtung zu laufen, schubbert diese Kette sich in meinen Fuß hinein. Und das Interessante ist, umso größer der Elefant wird, umso kleiner wird die Kette. Man müsste eigentlich denken, umso größer der Elefant wird, umso schwerer und größer wird die Kette. Aber umso kleiner wird die Kette. Und zum Schluss, Leute, ungelogen, ein tonnenschwerer, ausgewachsener Bulle, Elefantenbulle, Riesengerät, hat so eine 30 cm Kette an seinem Fuß. Eine dünne Kette. Was sagen wir? Ja, wir Männer, da ziehen wir einmal dran, dann sind wir raus. Der Elefant, wirklich, der Elefant, der müsste nur einmal kurz seinen Fuß heben. Und die Kette wäre weg. Aber er tut es nicht, weil er konditioniert wurde, sein Leben lang. Bei dem Klang dieser Kette darf ich meinen Fuß nicht bewegen. Denn wenn ich meinen Fuß bewege, verursacht es Schmerzen. Und das denkt er auch noch im hohen Alter. Und weißt du, manche von uns, wir haben so Kettengeräusche in unserem Denken. Dinge, die du erlebt hast in deiner Kindheit. Wie du aufgewachsen bist, ein gewisses Selbstbild, Selbstlügen. Dinge, auf denen du stehst, das Fundament, auf dem du stehst, ist rissig geworden, weil da Lügen sind. Misstrauen, Ablehnung, Missbrauch, Hoffnungslosigkeit. Und was Jesus möchte ist, er möchte dein Fundament erneuern, er möchte dein Denken verändern und er möchte dir sagen, dass du diesen Lügen nicht länger auf den Leim gehen brauchst. Er hat andere Gedanken über dich. Und wenn du anfängst, seine Gedanken über dich zu glauben und zu denken, muss die Lüge weichen und du wirst frei sein. Denn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also Wahrheit ist keine Ideologie, Wahrheit ist kein Prinzip, Wahrheit sind nicht 5 Punkte und 3 Unterpunkte, sondern Wahrheit ist eine Person. Und sie heißt Jesus. Und Jesus möchte dich frei machen. Glaubst du das? Die Bibel sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, mit diesen Waffen zerschlagen wir alle hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Es ist ganz zentral, was Paulus hier sagt. Eine andere Übersetzung sagt, wir nehmen die Gedanken gefangen und stellen sie unter den Gehorsam Christi. Hier steht, Wir packen widerstrebende Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Also was passiert, wenn ein unreiner, toxischer, unzufriedener, zerstörerischer Gedanke kommt? Was tue ich als ein wiedergeborener Christ in einem neuen Reich, in einem neuen Denken, mit einem neuen König, einer neuen Schöpfung? Wie reagiere ich auf toxische Gedanken? Wir tun das, was in der Bibel steht. Wir schauen uns nochmal an. 2. Korinther 10, Vers 5. Lass den Vers mal bitte dort. Dort steht, der Gedanke kommt und wir belehren den Gedanken, Christus zu gehorchen. Das bedeutet, wenn du, sagen wir mal, du bist ein Soldat in der Armee Gottes und es kommt ein Soldat aus dem anderen Lager, also der Teufel schickt dämonische Gedanken, bösartige Gedanken, unreine Gedanken, toxische Gedanken. Und du sagst, dieser Gedanke, das ist wie ein Soldat, der ankommt. Was tust du? Die Bibel sagt, du nimmst den Soldaten gefangen. Aber weißt du, was du dann tust? Du ignorierst ihn nicht oder du denkst ganz schnell an was anderes oder schüttelst dreimal den Kopf und bist dann frei. Oder verdrängst diesen Gedanken. Nein, nein, nein. Du nimmst diesen Gedanken und du belehrst ihn. Du stellst ihn unter den Gehorsam Jesu. Ist ganz zentral. Also es ist in Ordnung, dass du denkst, du sollst denken, aber nicht jeder Gedanke ist gut für dich, aber du nimmst diesen Gedanken und du belehrst den Soldaten und zwar belehrst du ihn so lange, bis er für dich kämpft. Du nimmst den Gedanken, du belehrst den Gedanken, damit der Gedanke danach das tut, was dem Gehorsam Christi entspricht. Ich gebe dir zwei Beispiele. Erstes Beispiel, du gehst nach Hause, du siehst das Grundstück deines Nachbarn und denkst dir, dieser Vollpfosten, der ist so nervig, dieser Nachbar, ich habe dieses Haus gekauft, hätte ich gewusst, dass ich so einen Nachbarn habe, hätte ich es niemals gekauft. Der Typ ist ein Freak. Herr Jesus, der bringt dich immer wieder an den Rand deiner Heiligung. Dinge, die er sagt, Dinge, die er tut, ständig denkst du dir, oh Herr Jesus, was tust du also, wenn du verbitterte, ablehnende, ja, du denkst schon drüber nach, wie du ihn umbringen kannst, ja? Also du denkst schon so, oh Herr, das wäre einfach cool, wenn ihm irgendwie ein Komet auf den Kopf fällt oder so, ja? Solche Gedanken hast du schon. Und du, ja, wer von euch hat schon mal so Gedanken über Nachbarn, ja? Ihr tut alle immer nur so. Was tust du jetzt? Was tust du? Ich möchte dir erstmal sagen, es ist völlig in Ordnung vor Gott, dass du Gedanken hast über deinen Nachbarn. Du darfst über deinen Nachbarn nachdenken. Super. Denk über deinen Nachbarn nach. Darfst du alles tun. Du darfst nur nicht so nachdenken über deinen Nachbarn, wie du es tust. Das bedeutet, wenn der Gedanke kommt, dieser Nachbar, nimmst du diesen Gedanken, den Gedanken des nervigen Nachbarn, und dann nimmst du den Gedanken gefangen. Also mein verbitterter Gedanke, mein Wunsch, dass der Typ krepiert, ich nehme diesen Gedanken. Und jetzt, was tust du? Du belehrst diesen Gedanken. Und sagst, Gedanke, das ist nicht gut. Es ist ein Gedanke des Todes, der Gedanke kommt aus der Hölle, der hat nichts in meinem Kopf zu suchen. Ich stelle dich jetzt unter den Gehorsam Christi und das tue ich, indem ich denke oder laut ausspreche, ich segne meinen Nachbarn in Jesu Namen. Was er tut, ist nicht in Ordnung. Wie er mit meinen Kindern umgeht, ist nicht in Ordnung. Wie laut er die Musik anmacht, ist nicht in Ordnung. Wie nervig der drauf ist, ist nicht in Ordnung, Jesus. Du kennst mein Herz, aber ich segne ihn, Vater, mit deiner Güte, mit deiner Erkenntnis, mit deiner Liebe. Und ich sage dir, Soldat, der du hier Gefangener bist von mir, lieber Gedanke, du bist gefangen, aber immer wenn ich jetzt Gedanken habe über meine Nachbarn, werde ich dich umpolen. Ich werde Gedanken haben des Friedens, des Segens, der Liebe und der Kraft. Und ich weiß, Teufel, du möchtest, dass ich meinem Nachbarn den Tod wünsche. Ab heute wünsche ich ihm das Leben. Ab heute werde ich für ihn beten und ab heute werde ich ihn lieben. Und es beginnt in meinen Gedanken. Das heißt, ich nehme ihn gefangen. Der Soldat wird gesegnet. Er wird neu ausgerüstet. Und der Gedanke über meinen Nachbarn verwandelt sich in den Gehorsam Christi. Zweites Beispiel. Du denkst, meine Ehe ist nicht mehr zu retten. Meine Ehe ist für die Mülltonne. Und ich wünschte mir, ich hätte diesen Partner nie geheiratet. Lass mich dir sagen, diese Gedanken kommen aus der Hölle. Es sind dämonische Gedanken und es sind nicht Gedanken, die aus dem Reich Gottes kommen. Amen, Pastor. Yes, sehe ich ganz genauso. Okay. Ein bisschen Unterstützung hier, Leute, oder weiß ich nicht, fühlt euch alle so betroffen, oder? So, zumindest die Unverheirateten können ja Amen sagen, ja? Okay, Halleluja. Aber das sind Gedanken, die hat Gott nicht für dich. Okay, Gottes Gedanken sind heilsam. Gott ist für Ehe. Gott hat Menschen zusammengeführt. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für deine Ehe. Wenn dieser Gedanke kommt über deine Ehe, was tust du? Du nimmst den Gedanken gefangen. Und du sagst, ich empfinde das und ich fühle das und ich denke das über meinen Partner. Aber Jesus, danke, du schenkst mir neue Gefühle, du schenkst mir neue Gedanken und du schenkst mir eine neue Sichtweise für meinen Ehemann oder für meine Ehefrau. Du weißt, was ich fühle und empfinde und denke momentan. Ich spüre aber, alles, was ich denke, fühle und sehe über meinen Partner, entspricht nicht deinem Wort. Soldat, ich nehme dich gefangen und ab heute, wann immer du wieder ankommst und du willst, dass ich meinen Partner verfluche, mich über ihn aufrege und die Ehe als gescheitert sehe, es wird sich ab heute ändern. Jesus, du schenkst mir neue Gedanken. Ab heute segne ich meinen Ehepartner. Ich bete für ihn. Ich bete, dass Gott mein Herz verändert und sein Herz verändert. Und ich bete, dass Christus, dass du neu Mittelpunkt wirst in unserer Ehe. Du veränderst meine Gefühle, du veränderst mein Denken und du veränderst die Sichtweise auf meinen Partner jetzt in Jesu Namen. Lass mich dir was sagen. Das ist nicht kompliziert. Krieg das aus deinem Denken raus. Das ist kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Das Reich Gottes ist unkompliziert. Das Reich Gottes ist einfach zu verstehen. Du brauchst dafür keinen Theologieabschluss. Du brauchst dafür keine Professur im Neuen Testament. Alles, was du brauchst, ist, du brauchst das Wort Gottes und du brauchst ein Herz, was bereit ist, sich auf einen Erneuerungsprozess der Gedanken einzulassen. Und beides zusammen ist eine explosive Mischung. Amen, Pastor. Yes, I receive it. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Johannes 8, Vers 32. Wenn die Wahrheit, verstehst du, da steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn die Wahrheit freimacht, was tut dann die Lüge? Sie nimmt dich gefangen. Lügen nehmen dich gefangen, aber Wahrheit macht dich frei. Wir werden errettet, wenn wir an Jesus glauben, aber wir werden frei, wenn wir Jesus glauben. Das ist ein großer Unterschied, an Jesus zu glauben oder Jesus zu glauben. Den Kampf in den Gedanken gewinne ich nur, wenn ich Jesus Glauben schenke. Seinem Wort, seinen Gedanken, seinen Gesetzmäßigkeiten. Und das Zweite ist, und damit möchte ich abschließen, wir gewinnen nur mit einem gezückten Schwert. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes und es ist die einzige offensive Waffe, die wir haben. Alle anderen Waffen in der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6 sind alle defensiv. Außer das Schwert. Mit dem Schwert schlagen wir zu. Dieses Schwert ist powerful, es ist stark, es ist ultra effektiv und der Feind hat Angst vor dem Wort. Deswegen sagt Jesus immer wieder, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Aber du musst wissen, was geschrieben steht. Wenn du eine Lüge identifizierst in deinem Leben, dann musst du wissen, was das Wort Gottes über diese Lüge sagt. Es ist ganz wichtig, diese Arbeit kann dir niemand abnehmen. Du musst dich hinsetzen mit einer Bibel, meinetwegen mit einer Konkordanz, mit einer thematischen, wie nennt man das, so ein Wörterbuch. Und du musst gucken, oder keine Ahnung, vielleicht frag Google. Was sagt die Bibel über Angst? Siri, was sagt die Bibel über Angst? Oder frag deinen Kleingruppenleiter. Wenn wir dir sagen, ja, die Bibel sagt zum Beispiel, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und wenn Angst kommt, dann nimmst du den Soldaten gefangen. Du sagst, kommst jetzt mal hierher. Du hast ihn mit dem Falschen angelegt. Das ist ein anderes Reich hier. Das klappt vielleicht bei meinem Nachbarn, aber der kennt dich noch nicht, Herr Jesus. Aber bei mir, Gedanke, du legst dich mit dem Falschen an. Angst? Nein. Angst ist nicht Teil der DNA des Reiches Gottes. Angst wird unter den Gehorsam gestellt und der Gedanke wird umgepolt. Aus Angst wird Liebe, Kraft und Besonnenheit. Also das, was mir vorher Angst machte, ist dazu gemacht worden, um mich eigentlich stark zu machen, denn es soll mein Vertrauen auf Jesus schüren. Es soll mich auf Jesus werfen und nicht von ihm wegführen. Aber es ist alles hier oben, Leute. Es ist alles in unseren Gedanken. Aber wir werden den Kampf in den Gedanken gewinnen mit Gottes Wort. Wisse, was Gottes Wort sagt. Wisse, was Gottes Wort über dich ausspricht. Nimm es und sprich es selber aus. Lerne es auswendig. Lass das Wort Gottes dein größter Schatz sein. Hey, wenn du mehr Input hast von Social Media als vom Wort Gottes, dann sind deine Probleme hausgemacht. Du musst dich nicht wundern, warum du sozial inkompetent wirst. Wenn du desozialisierst, warum? Weil es gibt ja nichts, was unsozialer ist als soziale Medien. Und es gibt ja kaum eine Plattform, wo auch mehr Lüge verbreitet wird, mehr Vergleiche, mehr Unzufriedenheit, mehr Undankbarkeit, mehr Unreinheit. Denkst du, nee, komm, da mach ich doch nicht mit, ey. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und ich möchte mit einer Sache abschließen. Unterm Strich geht es darum, bei dieser Predigtserie, unterm Strich geht es darum, was hat den größten Input auf dein Denken? Welche Quelle nährt dein Denken am meisten? Ist es das Reich Gottes oder ist es die Welt? Das ist die alles entscheidende Frage. Und ich glaube, wenn wir unser Denken erneuern lassen, dann geht es nur, wenn wir uns immer wieder versetzen lassen, neu ins Reich Gottes mit unserem Denken, mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was wir sind. Jesus liebt dich. Der Teufel ist ein Lügner. Er kann nur lügen. Und der Vater im Himmel kann nur Wahrheit sagen. Alles, was er sagt, ist gut. Wann immer du das tust, was der Vater von dir möchte, wird es dir immer zum Segen. Weil unser Vater ist nur gut. Und auch wenn du Dinge nicht verstehst, ist das in Ordnung. Vertrau ihm. Ich weiß mal oft, wenn ich deine Hand nicht verstehe, deinem Herzen kann ich doch vertrauen. Ich habe einen guten Vater. Und du hast einen guten Vater. Vertrau ihm. Lass dein Denken von ihm erneuern und erlebe, wie sich dein Leben verändert. Amen. Okay. Hey, wenn du mit deinen Gedanken gerade am Kämpfen bist, und ich glaube, es gilt für viele Menschen hier, dann bist du damit nicht allein, sondern viele, viele Menschen kämpfen, viele Christen, wir kämpfen mit unseren Gedanken und wir wollen dich gerne segnen auch nach dem Gottesdienst. Du kannst gerne hier nach vorne kommen, lass für dich beten. Wir haben in unserer Kirche etwas, das nennen wir Live. Das ist ein Live-Kurs, es gibt Live-Kleingruppen. Und das ist der Hammer, weil da geht es ganz viel auch um toxische Gedanken. Geht es darum, wie wir unser Denken erneuern können. Geh in eine Live-Kleingruppe. Sei bei einem Live-Wochenende mit dabei. Und erlebe, wie Gott dein Leben verändert. Und komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne und lass für dich beten. Du kannst dir übrigens auch gut selber die Hände auflegen. Mache ich ganz oft. Jesus! Shakarababa. Oh, Halleluja, Leute. Das Beten in neuen Sprachen ist übrigens auch ganz, ganz wichtig. Da reden wir Pfingsten drüber. Habt ihr Gottes Wort empfangen? Okay, bitte kommt nach dem Gottesdienst nach vorne, lasst für euch beten. Jetzt möchte ich gerne noch mal für all die Menschen beten, die hier in diesem Raum sind und Jesus Christus noch nicht persönlich eingeladen haben, ihr Herr und Erlöser zu sein. Wenn das auf dich zutrifft, Jesus ist noch nicht dein bester Freund. Er hat dir noch nicht deine Schuld vergeben oder du hast mal vor langer, langer Zeit Jesus in dein Leben eingeladen, aber mittlerweile gehst du wieder deine eigenen Wege. Komm heute zurück zum Herzen des Vaters. Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben und er möchte dir all deine Sünden vergeben und dir ein neues Leben schenken. Vielleicht können wir ganz kurz die Augen schließen. Ich möchte dich fragen, möchtest du heute Ja sagen zu Jesus? Möchtest du heute Jesus einladen und bitten, dich zu retten? Wovon zu retten? Von deinen Sünden, von deiner Schuld. Jesus möchte dir vergeben und er möchte dich reinwaschen durch sein Blut. Und wenn du das gerne möchtest, dass Jesus das jetzt tut, einfach als ein Zeichen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen oder auch nicht aufstehen, aber ich möchte gern mit dir zusammen beten, als ein Zeichen einfach für mich, aber auch für Gott, zu sagen, ja, ich will. Wir wollen gleich zusammen einfach ein Gebet sprechen, der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, dieses Gebet möchte ich mitsprechen, heb doch mal kurz deine Hand. Heb doch mal kurz deine Hand. Heb sie einfach hoch und sag, Jesus, hier bin ich, rette mich. Danke, 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 danke. Wer ist noch alles da, auch da hinten? Danke, danke. So viele Hände, auch da hinten ganz viele Hände. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, deine Hand sehe ich jetzt auch. Super. Danke, Jesus. Könnt die Hände gerne runtergehen. Komm, wir beten mal alle zusammen. Und laden Jesus ein in unser Leben. Sag mal, lieber Herr Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Und wasch mich rein durch dein Blut. Jesus, es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Das endet heute. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel. Sei du mein Herr und Erlöser. Amen. Amen.